In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze hier. Und bei mir heute ist Nadine Nitsche, Oberamtsanwältin und stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung 21, die eine der Abteilungen ist, über denen es um das Thema häusliche Gewalt geht. Und um das Thema soll es auch heute bei uns im Podcast gehen. Herzlich willkommen, Nadine.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht stellst du dich doch mal kurz vor. Seit wann bist du bei der Amtsanwaltschaft? Warum bist du bei der Amtsanwaltschaft? Was soll das alles?
Ja, also ich bin Nadine Nitsche, ich bin 48 Jahre und arbeite tatsächlich schon seit 2006 bei der Amtsanwaltschaft Berlin und seit 2008 im Bereich der häuslichen Gewalt. Ursprünglich wollte ich da überhaupt nichts mit zu tun haben. Ich bin da mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen, bin in diese Abteilung versetzt worden. Und mittlerweile macht es mir sehr, sehr viel Spaß, in dieser Abteilung zu sein. Ich bin jetzt seit ungefähr 15 Monaten dort auch stellvertretende Abteilungsleiterin. Und ich finde es sehr wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das hat ja auch Gründe letztendlich, warum es zwei häusliche Gewaltabteilungen bei der Amtsanwaltschaft Berlin gibt, nämlich die Abteilung 21 und die Abteilung 32, weil das ist ja wirklich ein wichtiges Thema, was man halt auch angehen muss. Diese beiden häuslichen Gewaltabteilungen gibt es seit 1996. Da ist die Abteilung 21 ins Leben gerufen worden und seit dem Jahre 2009 die Abteilung 32 und wir beschäftigen uns halt mit häuslicher Gewalt, aber die entsprechenden Dezernate werden auch noch mit allgemeinen Sachen aufgefüllt. Und warum gibt es diese beiden Abteilungen bei der Amtsanwaltschaft? Weil das eigentlich eine politische Entscheidung war, weil es wichtig ist, halt häusliche Gewalt als ein Thema zu begreifen, was alle angeht, was wirklich wichtig ist, näher zu betrachten und was halt nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte. Und weil man natürlich versucht hat, hier Leute zu finden, die das auch mit Leidenschaft machen, die sich mit diesem Thema befassen wollen und die man halt speziell halt auch genau für dieses Themengebiet ausgebildet hat.
Und es ist ja auch tatsächlich eine Thematik, die im Bereich der Politik wirklich im Fokus steht. Es gibt da regelmäßig Änderungen. Es gibt dann tatsächlich Bundeslagebilder, häusliche Gewalt inzwischen. Es gibt auf EU-Ebene inzwischen Initiativen und Richtlinien, die da verabschiedet werden, weil einfach in diesem Bereich relativ viel getan werden muss. Und wir hatten es auch kurz im Vorgespräch auch schon besprochen. Also auch wenn es mit einer Abteilung losging, inzwischen sind es zwei Abteilungen. Die Zahlen steigen. Wie haben sich denn die Zahlen in den letzten Jahren so entwickelt?
Ich habe einfach mal die Zahlen von der Amtsanwaltschaft Berlin mitgebracht. Das sind die Zahlen aus den Jahren 2016 bis 2023 und da kann man halt schon eine massive Steigerung der Zahlen der häuslichen Gewalt erkennen. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf die Zahlen aus dem Jahre 2023. Da hatten wir ungefähr 18.000 Verfahren. Im Jahre 2016 waren es nur knappe 13.000 Verfahren. Und eigentlich kann man so insgesamt sagen, dass die Entwicklung der Zahlen steil nach oben geht und wir halt immer mehr zu tun haben.
Liegt das daran, dass die Beziehungen immer gewalttätiger werden?
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde eher vermuten, dass dieses Thema häusliche Gewalt halt immer mehr in die Öffentlichkeit rückt. Immer mehr Personen nehmen sich dem an. Wir haben halt auch die Istanbul-Konvention, die natürlich halt auch fordert, dass alles viel, viel öffentlicher wird und dass vielleicht durch die Pressearbeit und auch durch die sozialen Medien dieses Thema immer weiter in den Vordergrund gerückt wird und öffentlicher gemacht wird und für Opfer vielleicht halt auch viel, viel mehr Hilfsangebote zur Verfügung gestellt werden und dadurch halt auch die Opfer Scham, Angst oder Stigmatisierung in den Hintergrund rücken lassen und sich tatsächlich auch an die Öffentlichkeit wenden, um zu versuchen, dass die Täter dann halt auch die gerechte Strafe hierfür bekommen.
Also letztlich sozusagen auch das quasi in der Bugwelle der ganzen MeToo-Debatte, dass einfach irgendwie die Grenzen sich verschieben, dass irgendwie eine höhere Sensibilität dann da ist. Was muss ich irgendwie hinnehmen, was muss ich nicht hinnehmen? Und dadurch einfach auch das Anzeigeverhalten dann steigert.
Richtig.
Ich habe auch tatsächlich Vorbereitung vor zwei Wochen noch eine BGH-Rechtsprechung aus den 70ern gefunden, die noch tatsächlich festgehalten hat, dass das Notwehrrecht in häuslichen Gemeinschaften, in häuslichen Beziehungen irgendwie eingeschränkt ist. Dass also offensichtlich man in den 70er und 80er Jahren beim BGH, damals auch noch sehr viel männerdominierter als heutzutage, der Auffassung war, dass mal so ein Schlag von einer Ehefrau dann durchaus irgendwie hinzunehmen ist, ohne dass damit gleich irgendwie ein richtiges Notwehrrecht verbunden ist. Also auch da sieht man irgendwie einfach, es gab jetzt auch gerade neu wieder Fachartikel dazu, die diese BGH-Rechtsprechung kritisiert haben, dass sich auch da die Grenzen langsam verschieben und das auch wahrscheinlich vom BGH in der Konstellation nicht mehr aufrechterhalten wird. Um mal in medias res zu gehen und einfach mal zu gucken, was wäre denn so ein typischer Fall? Du hattest eine Sache herausgesucht, wo es dann zu einer Verurteilung von 9 Monaten kam, zur Bewährung ausgesetzt. Was war das denn für ein Sachverhalt?
Also dieser Täter war für mich etwas, bei dem ich ein sehr, sehr schlechtes Bauchgefühl entwickelt habe. Ich würde sagen, man arbeitet halt im Bereich der häuslichen Gewalt sehr, sehr viel mit Bauchgefühl. Und dieser Täter ist mir halt einfach aufgefallen, weil ich eine Vielzahl von Anzeigen hatte und ich einfach feststellte, dass dieser Mensch aus meiner Sicht halt ein erhebliches Gewaltpotenzial mit sich brachte, dass seine Aggressivität sich immer mehr steigerte und dass ich auch aus vielen verschiedenen Textstücken, die ich halt vorzuliegen hatte, so eine Art menschenverachtendes Verhalten bei ihm erkannt habe. Ich wusste außerdem, er ist halt verheiratet mit einer Frau, es war ein kleines Kind halt auch mit im Spiel und er war halt auch einschlägig vorbestraft wegen, unter anderem wegen einer gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsentziehung und nötigenden Verhalten. Und diese Anzeigen häuften sich halt auch und ich konnte halt auch anhand dieser Anzeigen erkennen, dass es sich dort um Drogenmissbrauch und auch Alkoholmissbrauch handelte und dass er offensichtlich ein sehr, sehr machtbesessener, manipulativer Täter halt war. Und das machte mir irgendwie Sorge und ich hatte diese Ehefrau, die offensichtlich sehr, sehr wankelmütig war, die auch im Vorfeld sehr häufig ihre Anzeigen zurückgezogen hat, wo mir aber ganz, ganz klar war, welchen Leidensweg diese halt auch durchlebt. Und ich hatte halt nicht nur sie als Opfer, sondern halt auch die Eltern von ihr, die irgendwie immer versucht haben, sie aus dieser Isolation herauszubekommen und eben, wenn es zu Trennungssituationen kam, halt auch neue Partnerinnen. Und dieses Urteil, worauf du dich halt beziehst, das war halt eine Situation, wo er sich dann wieder von seiner Ehefrau getrennt hatte und es dort halt auch in diesen beiden Beziehungen zu häuslicher Gewalt halt kam. Diese Sache wurde von mir halt angeklagt und dann ist halt eine Entscheidung letztendlich vom Gericht getroffen wurden, wo er, obwohl er unter Bewährung stand, einschlägig unter Bewährung stand, erneut zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.
Warum?
Das würde ich auch gerne wissen. Normalerweise ist es halt so, dass wenn man sich einzelnen Fällen häuslicher Gewalt besonders annimmt, geht man natürlich selber als Sitzungsvertreter in diese Sitzung, um dann halt auch mal den Täter kennenzulernen und die Opfer kennenzulernen, um einfach ein besseres Bild von den Personen, mit denen man es dann halt in dieser Akte zu tun halt auch zu haben. Und in diesem Fall konnte ich das leider nicht. Und da ist halt ein anderer Kollege in die Sitzung gegangen und es kam halt zu dieser Entscheidung. Warum? Weil, also man muss natürlich sehen, dass jedes einzelne gerichtliche Verfahren eine Einzelfallentscheidung darstellt. Man guckt sich halt den Täter an und man muss halt auch sagen, dass dieser Täter, dieser Angeklagte zum damaligen Zeitpunkt einen wirklich hervorragenden Verteidiger hatte, der auch alles für ihn rausgeholt hat. Und man muss halt sagen, er hatte auch, glaube ich, wirklich versucht, zumindest in seiner Lebensgestaltung etwas zu ändern. Denn es war halt so, dass das Gericht hier gesagt hat, ja, er hat jetzt ein Problembewusstsein, er hat ein Antigewaltschutztraining gemacht, er hat sich mit seiner Sucht auseinandergesetzt, er war halt zu diesem Zeitpunkt auch wieder zu seiner Frau zurückgekehrt, zu seiner Frau mit einem unter Diabetes leidenden Kind, hat sich dem halt auch angenommen, hat sich diese Aufgabe gestellt, die Frau dort zu unterstützen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt halt auch eine Berufstätigkeit angenommen, davor war er nämlich arbeitslos und er hatte sich mit seiner Ehefrau versöhnt und, was halt auch noch entscheidend waren, diese beiden neuen Freundinnen, die hatten auch überhaupt kein Strafverfolgungsinteresse. Und das Gericht hatte halt zum damaligen Zeitpunkt halt auch gesagt oder für ihn positiv bewertet, dass er sich sehr, sehr mit seinen, also dass er reumütig war, dass er sich mit diesen Taten ganz erheblich auch auseinandergesetzt hatte und dass diese Taten im Hinblick auf die Taten, für die er unter Bewährung stand, deutlich weniger schwerwiegend eingestuft wurden.
Aber das heißt, wir haben jemanden, der jetzt mindestens 3 Frauen offensichtlich irgendwie zu Opfern häuslicher Gewalt gemacht hat. Die beiden Freundinnen, die Ex-Frau oder die jetzt wieder Ehefrau, der da zusammen ist. Mit den Eltern, die du gerade irgendwie erwähnt hattest, waren die auch tatsächlich Opfer von Gewalt oder quasi eher mit betroffen in dieser gesamten Konstellation?
Die Eltern waren seine Schwiegereltern und ich hatte verschiedene Anzeigen des Vaters, des Täters, der ihn wegen Nötigung und unter anderem auch Beleidigungen etc. angezeigt hatte.
Ist das denn ein typischer Täter, den wir hier in der Konstellation haben?
Man kann nicht sagen, dass es einen speziellen Täter gibt. Der Täter kann jeder grundsätzlich sein. Und es ist vollkommen unabhängig, welches Geschlecht er hat, welches Alter er hat, welche sexuelle Orientierung er hat oder auch welchen kulturellen Hintergrund, sozialen oder auch ökonomischen Hintergrund. Täter kann, wie gesagt, jeder sein, aber man muss halt sagen, dass es verschiedene Situationen, Merkmale, Umstände, Charakteristika halt gibt, die bei vielen Tätern zutreffend sind. Also wenn du willst, könnte ich halt verschiedene mal einfach aufzählen.
Ja, gerne. Was sind denn so die auslösenden Faktoren?
Genau, also man muss einfach konstatieren, dass Täter auf jeden Fall im Kern Machtmissbrauch und Kontrolle über eine Person halt ausüben wollen. Und was wichtig ist, ist auch zu sagen, dass diese Täter das wissen, dass sie das erkennen und dass sie es aber trotzdem halt machen, um durch diese Gewalt die Ziele, die sie halt haben, durchzusetzen. Und was man halt beispielsweise feststellen kann und was halt auch auf diesen Täter in dem Fall, über den wir gesprochen haben, halt definitiv halt auch sagen können, es ist sicherlich dieses Bedürfnis halt an Macht und Kontrolle gewesen, was möglicherweise halt zum Beispiel halt auch mit einem geringen Selbstwertgefühl einhergeht. Und in diesem Fall war es auf jeden Fall halt auch so, dass er drogenabhängig war oder auf jeden Fall schon mal mit Drogen in Kontakt geraten war und es lag auf jeden Fall eine Alkoholabhängigkeit vor. Zusätzlich muss man halt auch weitere Stressfaktoren nennen. Er war zum damaligen Zeit halt auch arbeitslos. Ich könnte mir halt auch vorstellen, seine Frau stand halt in Arbeit, war ihm aber offensichtlich halt auch überlegen. Auf jeden Fall hat sie gearbeitet und da auch ein Einkommen erzielt, dass ihm das halt auch irgendwie in so eine problematische Stellung halt gebracht hat. Und möglicherweise war er auch der Meinung, dass eben aufgrund seiner Männlichkeit und seiner Dominanz eher halt auch die Vorherstellung sozusagen in einer Familie haben müsste.
Das klingt aber ehrlich gesagt fast so ein bisschen entschuldigend, dass man irgendwie sagt, also ich würde ja ungern gewalttätig werden, aber ich kann halt nicht anders, die Bedingungen sind halt so.
Bei dem Täter, den ich im Rahmen einer anderen Hauptverhandlung später kennengelernt habe, handelt es sich wirklich aus meiner Sicht um einen sehr, sehr charismatischen Mann, der wirklich eine sehr, sehr gute Wirkung auf Frauen halt hat und ich mir halt einfach dann auch vorstellen konnte, dass er es halt auch innerhalb von kürzester Zeit halt schafft, Frauen sehr, sehr gut halt einzubinden und einzuweben wie so eine Spinne und sich ihnen zu eigen zu machen. Und gerade aus den Akten konnte ich halt auch entnehmen, dass wenn er dann halt Alkohol zu sich genommen hat, also er konnte eigentlich ein ganz, ganz lieber sein, dann aber unter dem Alkoholeinfluss halt absolut zur Aggressivität und zum Machtmissbrauch geneigt hat.
Ist denn dann das Strafrecht überhaupt das richtige Mittel, wenn es irgendwie um Selbstwertproblematiken, um Alkoholproblematiken geht und so weiter? Also müsste man dann nicht eher mit Anti-Aggressionstrainings, sozialen Trainingskursen und so weiter als Bewegungsauflagen arbeiten, um so jemanden wieder eingefangen zu bekommen?
Das wäre sicherlich eine sehr, sehr gute Lösung und das machen wir ja auch häufig. Man muss halt auch immer gucken, was bewirkt überhaupt Strafe an diesen Stellen? Wir haben halt oftmals diese Familiensituation und durch eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung reißen wir natürlich beispielsweise diesen Vater halt auch aus dem familiären Gefüge heraus. Der steht dann halt einfach auch nicht für die Familie, zum Beispiel um Geld zu verdienen oder um Unterstützung bei der Kindererziehung zu gewährleisten zur Verfügung. Und das Gleiche ist letztendlich auch bei Geldstrafen. Wir haben es oftmals halt auch mit Familien zu tun, wo prekäre wirtschaftliche Verhältnisse vorliegen. Und da bewirken dann natürlich Geldstrafen auch nicht wirklich etwas, sondern lediglich das, dass halt diese prekäre Situation noch weiterhin sich verschlechtert.
Was uns eigentlich auch schon mal zu diesem Grundproblem gerade in diesem Bereich der häuslichen Gewalt bringt, was überhaupt das Anzeigeverhalten der Verletzten der Straftaten betrifft. Also es ist ja sozusagen nicht, man wird irgendwie Opfer einer Körperverletzung und geht zur Polizei und erstattet Anzeige, sondern man hat eben die häusliche Gemeinschaft, man lebt zusammen, man will möglicherweise eine Beziehung noch weiter festhalten, man versucht sich vielleicht auch selbst einzureden, dass es sich nur um Ausrutscher handelt, es sind Kinder mit betroffen und so weiter. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, wie hoch eigentlich die Dunkelziffer ist?
Also über die Dunkelziffer kann ich erstmal keine Angaben machen. Und das weiß ich halt nicht. Das ist mir leider nicht bekannt. Aber ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer doch deutlich höher liegt. Man muss halt einfach sehen, dass bis es zu einer Anzeigenerstattung kommt überhaupt, schon ganz schön viel vorgefallen sein muss. Viele Opfer ertragen oder viele Verletzte ertragen wirklich sehr, sehr lange erstmal die Pein, die sie erfahren. Und dann muss man wirklich sagen, da ist natürlich Angst, Scham oder auch Stigmatisierung befürchtet, bis man überhaupt eine Anzeige erstattet. Und auch wenn man sich jetzt überlegt, es kommt zu einer Anzeigenerstattung, muss man sich die Umstände natürlich halt auch angucken. Es kommt zu einer Anzeigenerstattung und wir haben halt eine Situation, die natürlich komplett eskaliert ist. Und es ist auch noch nicht mal gesagt, dass die Person, also diese Verletzte, auch Anzeigenerstatterin ist, sondern es können ja ganz genauso gut halt unbeteiligte Dritte wie beispielsweise Nachbarn sein, die die Polizei rufen, weil sie sich halt einfach Sorgen um jemanden machen, um den Nachbarn, weil sie beispielsweise Geschrei hören oder Hilferufe oder Schläge wahrnehmen, dumpfe Geräusche, die sie halt nicht zuordnen können und wo sie halt einfach vermuten, dass da ein Problem besteht. Und diese Probleme bei der Anzeigenerstattung sind natürlich so, dann ist diese Anzeige beispielsweise in der Welt und dann setzt sich ja erstmal diese gesamte Maschinerie in Gange. Und da ist es erstmal vollkommen unabhängig davon, ob das Opfer oder die Verletzte es tatsächlich möchte oder halt auch nicht, weil wir haben den Amtsermittlungsgrundsatz. Und dann kommt es halt erstmal dazu, dass sie versteht, was jetzt hier eigentlich in Gang gesetzt wurde und was mit ihr passiert. Und hier ist es halt natürlich so, wenn sie dann meinetwegen zu einer Zeugenvernehmung geladen wird, macht man sich ja sicherlich halt auch darüber Gedanken, was mache ich denn jetzt an dieser Stelle? Und da muss man natürlich diese individuelle Ebene auch ganz klar betrachten. Was ist das, was dann wahrscheinlich dem Opfer oder der Verletzten durch den Kopf geht? Und da sind es halt natürlich diese emotionale Bindung, die ich halt zu dem Täter natürlich halt habe. Das sind Abhängigkeiten. Ne? Also bin ich vielleicht halt auch wirtschaftlich von demjenigen abhängig. Dann natürlich auch die Angst vor Vergeltung oder Scham und Stigmatisierung. Das spielt sicherlich halt auch alles damit rein. Genauso auch, dass man vielleicht gar nicht genau weiß, weil man aus einem anderen Kulturkreis und man die Sprache nicht sprechen kann. Die Unkenntnis, was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt hier das Richtige? Also die rechtliche Beratung fehlt halt. Ne? Und dann natürlich, es gibt ja halt auch Verletzte, die vielleicht auch schon mal mit dem Justizsystem in Kontakt geraten sind oder irgendwie schon mal die Problematik halt durchlebt haben. Vielleicht ist da auch im Vorfeld schon ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden und man sagt so, na toll, ich habe ja jetzt hier eine negative Erfahrung gemacht, es wird sowieso nichts gemacht. Der Staat macht ja überhaupt nichts für mich oder ich bin überhaupt nicht in der Lage dazu, mich halt mitzuteilen. Oder es gab halt vielleicht auch schon ganz, ganz unangenehme Situation mit aufnehmenden Beamten oder mit Justizpersonal, die das halt vielleicht auch alles bagatellisiert haben oder mich gar nicht ernst genommen haben. Und man muss natürlich auch sagen, das große Problem ist, dass das Opfer oder die Verletzte wirklich dann halt einen sehr, sehr anstrengenden Weg einstreitet, weil sie muss halt mit uns zusammenarbeiten, mit uns als Strafverfolgungsbehörden, mit der Polizei. Und sie muss halt zum Beispiel zu der Gewaltschutzambulanz gehen, sie muss zu Zeugenvernehmungen gehen, sie muss zum Beispiel zum Ermittlungsrichter gehen. Das sind halt sehr, sehr viele Aufgaben. Sie muss zum Arzt gehen, sie muss uns was beibringen, während der Täter eigentlich eine relativ einfache Aufgabe hat und sich zurücklehnen kann. Also sie hat eine sehr, sehr hohe Bringepflicht und sie muss sich immer wieder damit auseinandersetzen, und sie kann eigentlich nie abschalten, sondern sie muss halt immer, immer bringen und sich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen, wird das immer wieder vor Augen geführt und muss dann halt möglicherweise auch im Rahmen der Hauptverhandlung dem Täter gegenübertreten und das nochmal durchleben und sich halt beispielsweise mit Konfliktverteidigung überziehen lassen. Das ist sehr, sehr schwierig und ein sehr, sehr steinerner Weg.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, diesen steinernen Weg ein bisschen zu kletten oder diese Hürden da etwas zu senken?
Naja, wir haben beispielsweise natürlich Rechtsanwälte, Opferanwälte, die sich damit beschäftigen. Wir haben die Zeugenbetreuungsstelle beispielsweise. Wir haben beispielsweise halt auch Gutachten über die Gewaltschutzambulanz, die dann halt auch eingeführt werden können, um überhaupt erstmal eine Beweissicherung durchzuführen. Wir haben natürlich ausgebildetes Personal, also sowohl Deswegen gibt es ja auch die Spezialabteilung bei der Amtsanwaltschaft und es gibt halt auch spezielle Sachbearbeiter natürlich bei der Polizei. Es gibt sehr, sehr viele Organisationen, die sich dieser Problematik angenommen haben, wie beispielsweise BIG, den Weißen Ring, wo man sich halt auch natürlich entsprechende Hilfe suchen kann. Wir haben die Opferberichterstattung. Also es gibt schon relativ viele Instrumente, aber nichtsdestotrotz muss die Frau oder das Opfer oder der Mann, wer auch immer, diesen Weg halt alleine gehen. Und das ist sicherlich nichts Angenehmes.
Ich würde gerne nochmal irgendwie zwei Aspekte da rauspicken. Das eine ist die Gewaltschutzambulanz. Die ist bei der Charité angesiedelt.
Richtig.
Hinten am U-Bahnhof Birkenstraße haben die ihren Sitz und sind sozusagen in der Lage, rechtsmedizinisch sicher irgendwelche Körperverletzungen und so weiter festzuhalten. Und das sozusagen einfach als Servicepunkt an der Stelle für möglicherweise Betroffene, die das hier mithören. Da gibt es auch die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung. Das heißt, man hat nicht diese Problematik, dass man quasi bei der Gewaltschutzambulanz vorbeigeht und damit das Ermittlungsverfahren ins Rollen bringt, sondern man kann erstmal, wenn man Opfer von häuslicher Gewalt oder auch von sexualisierter Gewalt geworden ist, bei der Gewaltschutzambulanz vorstellig werden, sagen, untersucht mich, sichert die Erkenntnisse, aber gebt die noch nicht an die Ermittlungsbehörden heraus. Und die werden dann da 10 Jahre aufbewahrt. Und wenn man dann zum Beispiel erst nach Ende der Beziehung sagt, da war doch etwas, jetzt bin ich irgendwie in der Lage, Anzeige zu erstatten, dann hat man jedenfalls schon mal die rechtsmedizinisch gesicherten Unterlagen und Untersuchungen, auf die man dann zurückgreifen kann, die man freigeben kann und die dann eben in das Ermittlungsverfahren entsprechend einfließen können. Das vielleicht sozusagen kurz zum Thema Gewaltschutzambulanz. Der zweite Aspekt ist sozusagen, zu welchem Zeitpunkt wird überhaupt die Anzeige erstattet? Das kann theoretisch aus den Beziehungen heraus geschehen, also quasi nachdem man irgendwie Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, was dann aber auch wahrscheinlich rein logistisch auch nochmal eine ganz andere Kaskade nach sich zieht, wenn es um die Frage geht, muss ich ins Frauenhaus, muss ich irgendwie in Sicherheit gebracht werden, muss die Polizei nach Polizeirecht irgendwelche Platzverweise, Betretungsverbote für die Wohnung erteilen und so weiter. Und es gibt die andere Konstellation, dass eben die Anzeigerstattung dann erst einige Zeit, Monate, Jahre später vielleicht sogar erfolgt, wenn die Beziehung schon zu Ende ist. Mhm. Habe ich da noch irgendwie einen vernünftigen Grund in Ermittlungen einzutreten an dieser Stelle? Oder habe ich da nicht eher sozusagen immer dieses so ein Bauchgefühl, da wird jetzt quasi nach einer gescheiterten Beziehung einfach noch schmutzige Wäsche gewaschen und nachgetreten?
Also das kann natürlich grundsätzlich sein. Also häusliche Gewalt ist ein sehr, sehr sensibles Thema, wo man halt wirklich auch gucken muss, weil wir ja in einer Situation sind, die sich meistens in den eigenen 4 Wänden abspielt. Und da sind meistens halt nur diese beiden Personen, das Opfer und oder die Verletzte und der Täter. Und dadurch ergeben sich natürlich halt insgesamt halt sehr, sehr schwierige Beweisthemen halt auch, weil wir haben in der Regel eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Und wir müssen natürlich halt auch immer im Hinterkopf haben, dass diese Aussage gegen Aussagekonstellation eine sehr, sehr schwierige ist und eine angreifbare. Also auch für Anzeigenmissbrauch gibt es halt durchaus halt Anhaltspunkte zum Teil. Deswegen ist es wichtig, wirklich in diese Ermittlungen sehr, sehr gründlich halt einzusteigen. Im Hintergrund könnten sich zum Beispiel Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten halt abspielen und man versucht dann halt über eine Anzeigenerstattung eine Strategie einzusetzen, dass in den Augen des Gerichts man selber einen Vorteil beispielsweise erlangt. Und man muss halt auch ganz klar sagen, ein weiterer Punkt ist beispielsweise Rache, dass man halt einfach verlassen wurde von dem Partner und dann sich halt eine Situation ergibt, dass man eine gekränkte Eitelkeit hier hat und man einfach Rache an demjenigen üben möchte. Oder es gibt halt natürlich auch einfach Fälle von manipulativem Verhalten, um Kontrolle oder Macht über einen anderen halt auszuüben. Und in diesem Spannungsfeld sehen wir uns halt immer als Ermittler, weil wir natürlich auch wollen, dass die Ermittlungen gründlich sind. Wir wollen natürlich verhindern, dass Unschuldige nicht geschädigt werden und dass halt auch echte Fälle häuslicher Gewalt nicht dadurch irgendwie untergraben werden. Das Problem ist halt irgendwie, dass wir natürlich dadurch möglicherweise eine Ressourcenbeanspruchung halt haben, die eigentlich nicht erforderlich wäre. Und deswegen ist es immer besonders wichtig, gründlich halt hier in diesen Fällen zu ermitteln und auch für die Beteiligten halt sich meinetwegen rechtsanwaltlichen Beistand zu bedienen.
Bei der Frage Sorgerecht einfach nochmal sozusagen das kurz zur Einordnung. Das wären also Konstellationen, in denen sich die Eltern getrennt haben und jetzt im Sorgerechtsstreit um die Kinder dann zum Beispiel die Mutter vorträgt, der Vater hat mich auch während der Beziehung mehrfach geschlagen, um damit aber eigentlich nicht ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater in Gang zu bringen, sondern eigentlich zu verdeutlichen, er ist nicht für die Erziehung geeignet und ich sollte das alleinige Sorgerecht haben. Und da wird es dann gerne instrumentalisiert und wird aber auch dann gegebenenfalls von den Familiengerichten von dort aus dann bei uns, beziehungsweise bei euch bei der Amtsanwaltschaft, dann zur Anzeige gebracht und dann auch da wieder die Konstellation, dann laufen die Ermittlungen. Dann hat man als Geschädigte die Möglichkeit, vielleicht irgendwie keinen Strafantrag zu stellen oder einen Strafantrag zurückzunehmen, aber trotzdem kann ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht werden und das Verfahren dann eben trotzdem eben auch gegen den Willen von Geschädigten weiter betrieben werden. Weil wir gerade noch beim Thema Familiengerichte waren, ein Aspekt, der ja in solchen Konstellationen auch immer eine Rolle spielt, ist das Gewaltschutzgesetz bzw. irgendwie Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz. Das heißt, ich kann quasi, wie es dann so umgangssprachlich heißt, mir eine einstweilige Verfügung holen beim Familiengericht, dass ich mir jemand nicht auf mehr als 50 Meter nähern darf und so weiter. Das heißt, in vielen dieser häuslichen Gewaltverfahren geht es eben nicht nur um den Vorwurf der Körperverletzung, sondern auch um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz. Wie geht man denn mit diesen Verstößen um? Ist das Gewaltschutzgesetz ein effektives Tool, um sich zu schützen als Verletzter häuslicher Gewalt?
Also ich sehe es als wirklich wichtiges Instrument halt im Kampf gegen die häusliche Gewalt und auch insbesondere vor Nachstellungen, weil sie ja erstmal den Opfern einen rechtlichen Rahmen geben, um sich vor weiteren Übergriffen oder Kontaktaufnahmen halt einfach zu schützen. Und man muss halt einfach sagen, es ist ja meistens so nach einer Anzeige, nachdem eben häusliche Gewalt verübt wurde, dass eine Wegweisung für 14 Tage von der Polizei ausgesprochen wird und dann in dieser Zeit hat man eben die Möglichkeit, sich hier eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz zu holen. Und der Vorteil daran ist erstmal, dass diese Gewaltschutzanordnung nach der Zustellung, das geht relativ schnell, den Opfern halt einen sofortigen Schutz vor dem Täter halt bietet und auch klare Grenzen absteckt, was der Täter halt machen darf und was er eben nicht machen darf. Wie das, was so beispielsweise hier eben angesprochen wird. Was dadurch erreicht werden soll, ist letztendlich, dass erstmal dieses weggenommene oder vorab runtergedrückte Sicherheitsbedürfnis der Verletzten oder des Verletzten halt also erhöht werden soll. Und natürlich die Signalwirkung halt auch an den Täter, dass man halt so mit einem Opfer nicht umgeht. Das Wichtige allerdings ist halt, und wir versuchen das halt auch natürlich, dass wir das halt möglichst schnell dann halt auch durchsetzen, sofern es zu Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz kommt. Die sind eben unter Strafe gestellt. Da sieht der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren für jeden einzelnen Verstoß oder Geldstrafe halt vor. Und wir versuchen dann halt möglichst schnelle Anklageerhebungen hier halt auch Einhalt zu gebieten und das dann halt auch auf diese strafrechtliche Linie zu bringen. Auch hier ist wieder das Problem, dass unser Agieren vom Opfer halt abhängig ist. Wegen jedem einzelnen Verstoß ist eben eine Anzeige zu erstatten. Das ist für das Opfer halt wieder sehr, sehr aufwendig. Es muss laufend zur Polizei gehen, es muss laufend Aussagen halt machen. Und man muss halt natürlich sagen, das stellt wieder eine erhebliche psychische Belastung auch für das Opfer dar. Und die Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz bietet halt auch natürlich keinen körperlichen Schutz. Also wenn der Täter das halt nicht akzeptiert für sich, dann ist das Opfer natürlich dem Täter weiterhin halt ausgesetzt. Deswegen, es ist ein gutes Instrument und wir versuchen da auch wirklich sehr, sehr schnell immer zu agieren, um halt auch diesen Schutzgedanken dann Rechnung zu tragen. Aber es sind halt sehr, sehr viele kleine Steine, die dann halt erst tatsächlich zu einer Verurteilung führen können und dann halt auch dieses Sicherheitsempfinden für das Opfer halt dann wirklich auch durchsetzen zu können.
Wobei auch da das Dilemma ja, wenn ich mich aus solchen Verfahren irgendwie dann richtig erinnere, dann auch wieder ist, dass häufig solche Gewaltschutzgesetzanordnungen dann erstmal erwirkt werden und dann eben man doch wieder als Opfer häuslicher Gewalt dann denkt, okay, aber er will ja die Kinder sehen und dann selber quasi Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz irgendwie erstmal wieder aktiv zulässt und dann doch wieder denjenigen in die Wohnung lässt und so weiter und damit die Anordnung, die man selbst, gar nicht mal mühsam, aber jedenfalls selbst irgendwie eigeninitiativ erwirkt hat, dann durch das eigene Verhalten und das eigene Annäherungsverhalten konterkariert.
Das ist richtig. Und die einstweilige Verfügung dann damit verwirkt ist, also die Anordnung aus der einstweiligen Verfügung verwirkt sind.
Das heißt, sie ist dann quasi von vornherein dann damit aufgehoben. Also ich kann die quasi selber aufheben als Opfer häuslicher Gewalt, indem ich irgendwie einfach jetzt die Annäherung zulassen oder den Kontakt wieder gestatte. Okay. Noch einfach kurz sozusagen zur Erörterung. Wir werden zum Thema Nachstellung ohnehin nochmal einen eigenen Podcast machen bei Gelegenheit. Einfach nur von der Begrifflichkeit her, Nachstellung ist geregelt in 238 StGB und ist das, was man allgemein als Stalking so bezeichnet. Und auch da von der Erwartung her, Stalking an relativ hohe rechtliche Voraussetzungen geknüpft, weil man eben nicht regelmäßige Kontaktaufnahmen dann schon ausreichen, um quasi in diesen Straftatbestand hineinzukommen, sondern es eben dann tatsächlich hartnäckig aufdringlich sein muss. Es muss Telefonterror sein, der sich quasi die ganzen Nächte hinweg durchzieht, der dann entsprechend protokolliert werden muss und so weiter. Also insofern da auch nochmal relativ hohe Hürden, aber da kommen wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt darauf zurück. Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, um die Fälle häuslicher Gewalt einzudämmen, rechtlich und gesellschaftlich?
Also ich glaube, das Hauptanliegen sollte wirklich sein, dass es gar nicht erst zur häuslichen Gewalt kommt. Also wir sitzen ja doch am Ende halt eher der Kette mit der Strafverfolgung. Und das Problem ist, glaube ich, halt, dass es sich in den Köpfen halt eher manifestieren sollte, dass häusliche Gewalt ein Problem ist, was alle halt angeht, was man mit wachsamem Auge letztendlich halt auch betrachten sollte und wo man auf jeden Fall Opfer stärken sollte, sich halt an die Öffentlichkeit zu wenden, aus ihrem Keller herauszukommen, aus ihrer Isolation und dass man hier es auch schafft, dass Unterstützung und Schutzmechanismen halt eintreten, um diesen Schutz oder auch die Unterstützung für die Opfer zu verbessern und dass halt auch Bagatellisierung oder Scham oder Angst den Opfern halt letztendlich genommen werden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass wir uns diesem wichtigen Thema angenommen haben.
Gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.